die Wahlen sind vorbei und sie haben mit einem Knall geendet. Das war vor allem für die SVP ein harter Sonntag. In Solothurn ist sie angetreten und hat verloren. In Aargau ist sie angetreten und hat verloren. In Zürich ist sie angetreten und hat auch verloren, und das ziemlich deutlich. Und in Schaffhausen ist sie so halb angetreten und hat auch verloren. Aber nicht nur für die SVP war es ein harter Tag, auch der Freisinn hat nicht wirklich einen schönen Sonntag verlebt. Und, seien wir ehrlich, auch die Prognosen-Leute vom Politbüro nicht wirklich. Und damit herzlich willkommen zum Politbüro, im Politik-Podcast, der nichts vergisst. Heute sind wir in Vollbesetzung und alle im gleichen Studio. Der Fabian Renz steht hier bei uns, Jacqueline Büchi, und sie teilen sich ein Mikrofon, der Markus Häfliger und Raffaella Birrer. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Wir müssen jetzt immer zuerst überlegen, wer das Mikrofon darf.
Da wird gecheckt. Fabian, wir fangen mit dir an. Willst du dich entschuldigen?
Ja, das hättest du gern. Was?
Wir fangen mit einem Einspieler an, vor etwa 2 Wochen. Achtung.
Was du sagst, ist sicher nicht falsch, oder? Also das Thema Kaufkraft, das ist wahrscheinlich richtig gewesen, dass sich das gesetzt hat. Die Prognosen sehen ja auch nicht so schlecht aus für die SP. Aber mit Dunkels, die SP hat Fehler gemacht. Und zwar jetzt nicht mal im Speziellen in dem Wahlkampf im allerengsten Sinn, sondern was ihre Personalplanung im Ständerat angeht.
So, das hast du vor 2 Wochen über die SP gesagt. Ich kann dir einfach aus guten Quellen sagen, das ist SP-intern umgereicht worden. Und es wäre einfach jetzt im Moment, um einfach zu sagen, ich bin falsch gelegen.
Nein, das war in dem Sinne eine risikolose Aussage gewesen, weil sie bezieht sich auf einen längeren Zeitraum. Also, ich glaube, ich habe das dort schon ausgeführt. Ich sage es da auch gerne nochmal. Die SP hat in den Wahlen 2011, also vor 3 Legislaturen, da hat sie 11 Sitze gemacht im Ständerat. In den Wahlen 2015 hat sie sich gesteigert auf 12 Sitze. Dann ist in den Wahlen 2019 ein Einbruch gekommen. Auf 9 Sitze. Sie hat dann in der laufenden Legislatur noch 2 zusätzliche Sitze verloren. Das hat sie jetzt können kompensieren bei den jetzigen Wahlen. Jetzt ist sie immer noch auf 9 Sitze oder wieder auf 9 Sitze wie vor 4 Jahren. Ich denke aber eben, wenn man es langfristig anschaut, dann hat sie sich jetzt zwar können auffangen, wenn man so will, aber sie ist bei weitem nicht auf dem Stand, wo sie vor 8 oder 12 Jahre war. Das habe ich gemeint mit der Personalplanung. Ich möchte übrigens noch auf etwas hinweisen. Wir reden jetzt mit Blick auf den letzten Sonntag viel vom SP-Triumph geredet, weil sie Sitz gewonnen hat in Schaffhausen und einen Sitz können halten in Solothurn, wo man auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass das geratet. Sie hat aber auch einen Sitz verloren, von dem redet interessanterweise eigentlich niemand mehr, nämlich den Sitz im Tessin. Der Sitz von Ständerätin Marina Caropio, die schon im April zurückgetreten ist und wo seither vakant geblieben ist, der ist jetzt an die Mittepartei gegangen bei diesen Wahlen. Das ist völlig unter dem Radar durchgeflogen, weil man sich einfach schon mehr oder weniger damit abgefunden hat, dass der, oder damit abgefunden, ist falsch gesagt, man hat einfach das schon mehr oder weniger abgeschrieben gehabt, den Sitz, und hat das gerne nicht mehr in eine Vollrechnung gestellt, aber das war ein SP-Sitz gewesen und der ist jetzt weg. Also einfach, um da die SP-Festspiele doch ein bisschen zu relativieren.
Hat dir die SP ein bisschen leid, Fabian?
Das kann man so nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach eine nüchterne Beschreibung der Fakten.
Ist die SP-Wahlsiegerin ja oder nein? Vielleicht die Frage an die anderen drei.
Also rein faktisch, eben, du hast gesagt, Philipp, ist das jetzt so ein bisschen das Narrativ, das sich etabliert hat nach dem Sonntag, und tatsächlich sind das teilweise überraschende Erfolge gewesen. Simon Stocker in Schaffhausen zum Beispiel, eben Franziska Roth hat nicht dürfen sicher sein, dass sie es in Solothurn schafft. Man kann auch daran erinnern, dass Flavia Wasserfall in Bern einen sehr umkämpften Sitz geholt hat, in stiller Wahl notabene, weil sich Konkurrenz zurückgezogen hat. Dann Neuenburg, der Baptiste Urny, der ja überraschend den Sitz geholt hat, weil der FDP-Vertreter, ein amtierender Ständerat, abgewählt worden ist. Z Genf, das der Carlo Sommaruga gemacht hat, anstatt Lisa Mason. Das ist insgesamt schon ein Achtungserfolg, kann man sagen. Aber der Fabian hat es erwähnt vorher. Die SP hat jetzt rein sitzmässig nur kompensiert, was sie während der laufenden Legislatur mit dem Sitz vom Löwra in Fribourg und mit dem Sitz vom Rechsteiner St. Gallen verloren haben.
Ich bin mit dem Fabian ja auch einverstanden, was die längerfristige Perspektive angeht. Aber Fakt ist schon, wir haben ihnen das nicht geben jetzt. Eben, sie haben einen verloren im Tessin, das ist richtig, aber die 3 Sitzgewinne in Neuenburg, in Solothurn und in Schaffhausen haben wir alle nicht unbedingt gesehen. Wir haben vielleicht gedacht, einen könnten sie machen von diesen 3, dass sie also, aber alle 3 machen.
Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort fälle, Solothurn ist kein Sitzgewinn gewesen,
das ist richtig. Das ist richtig. Entschuldigung, ich sage es falsch. Wir haben gedacht, dass sie den möglicherweise mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als 50% verlieren. Und insofern finde ich, was der Wahltag angeht, ist sie Wahlsiegerin, weil sie besser abgeschnitten haben, als wir gedacht haben und die meisten Beobachter gedacht haben. Und ich glaube sogar, dass sie besser abgeschnitten haben, als dass sich Parteispitzen erhofft hat sogar.
Ja, und das hat ja eben immer viel mit Erwartungshaltungen zu tun. Und ich habe es, glaube ich, schon in der letzten Sendung gesagt. Aber wenn wir vor 2 Jahren da miteinander geredet hätten, dann wären die meisten von uns wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, weder beim Nationalrat noch beim Ständerat, dass es der SP für so einen Sitz langt. Man hat es am Duo Wermuth Meier vielleicht nicht unbedingt zutraut. Die Umfragen haben nicht so ausgesehen. Dort hat man wirklich eben eher das Gefühl gehabt, SP, FDP, Mitte sind dann irgendwie ungefähr gleich auf. Von dem her muss man ihnen das schon zu gut halten, dass ihnen das gelungen ist. Und auch gegen den europäischen Trend in sehr vielen Ländern ist die Sozialdemokratie im Niedergang. Und dass da die SP das geschafft hat, sowohl im Nationalrat doch zuzulegen in einem Bereich, der für Schweizer Verhältnisse relevant ist, und jetzt auch im Ständerat einen Besitz zu machen, wo man nicht damit gerechnet hat. Ich glaube, das kann man so festhalten.
Was man vielleicht ergänzend noch sagen kann, der Fabian hat von einer mangelhaften Personalplanung geredet. Wenn man die Nachwuchsplanung anschaut, also die Nachwuchspipeline, dann ist das durchaus ein Erfolg, den die SP jetzt verbuchen kann. Die SP bringt eine starke Verjüngung jetzt im Nationalrat ins Parlament hinein. Es sind sehr viele jüngere Vertreter und Vertreterinnen gewählt worden. Das ist sicher auf eine gezielte Nachwuchsplanung zurückzuführen und auch darauf, dass man dem Nachwuchs auch entsprechend gute Listenplätze gegeben hat. Und das zeigt sich jetzt 1:1 im Parlament, dass das sicher die Fraktion ist, die am stärksten verjüngt worden ist im Vergleich zu den anderen.
Was ich auch interessant finde, ist, was das eigentlich über die gesellschaftliche Entwicklung aussagt. Es sind jetzt relativ viele Frauen gewählt worden am letzten Sonntag oder insgesamt im Ständerat ist der Frauenanteil so hoch, wie er noch nie war. Es sind nicht so die klassischen Ständeräte, die Herren, die man sonst so kennt.
Alte Regierungsräte, oder?
Sozusagen, genau. Sondern das ist wirklich so ein bisschen eine diversere Auswahl, als man sich bis jetzt gewöhnt war. Und eben, ich finde, das sagt zum Teil auch mehr über die gesellschaftliche Entwicklung aus, als jetzt nur über die Parteien und ihre Personalplanung.
Du hast Frauen erwähnt, Jacqueline, am Sonntag. Ist es ein bisschen eine Frauenwahl gewesen? Marianne Binder, Tiana Moser, Franziska Roth?
Ich würde das schon sagen, wenn du nochmal mich angesprochen hast. Ich glaube, eben im Nationalrat haben wir ja vor 4 Jahren die grosse Frauenwahl erlebt. Wir haben dort einen Anteil von über 40% gesehen. Das ist jetzt das mal wieder ein bisschen runtergekommen. Dort ist man vorläufig so ein bisschen auf ein Plateau gekommen, hat man das Gefühl, oder hat ein bisschen einen Deckel erreicht. Bei den Ständeratswahlen, dort ist natürlich der Aufholbedarf noch viel grösser, wenn man so will, eben weil dort der Männeranteil erdrückend war bis jetzt und natürlich immer noch sehr gross ist. Ich habe schon das Gefühl, dass das auch ein bewusster Entscheid war von einem Teil der Wählerinnen und Wähler. Und gerade weil ja Ständeratswahlen auch fest Persönlichkeitswahlen sind, dass dort der Faktor Geschlecht in gewissen Duellen sicher auch eine grosse Rolle gespielt hat.
Ich würde da widersprechen. Ich glaube nicht, dass es eine Frauenwahl war, sondern es hat sich ja in mehreren Kantonen nachher abzeichnet in den 2. Wahlgängen, dass es ein Duell zwischen SVP und eingemitteten Kandidaturen war. Und ich glaube, dass das der viel wichtiger Faktor war als das Geschlecht. Ich glaube, also ich wage mal die These, dass auch wenn das Männer gewesen wären, die hier angetreten wären, dass dann die Männer gewonnen hätten. Weil ich glaube, es ist sehr fest jetzt in den 2. Wahlgang darum gegangen, alle vereint gegen die SVP. Und rein faktisch aber kann man sagen, ist es schon eine Frauenwahl gewesen, insofern als im Ständerat jetzt 16 Frauen sitzen im Vergleich zu 9 in der letzten Legislatur. Und jetzt haben die Frauen einen historisch hohen Anteil im Ständerat von 37%. Das war noch nie so hoch gewesen. Demgegenüber ist es aber im Nationalrat zurückgegangen von 42 auf, glaube ich, etwa 38%. Weil im Nationalrat ja bekannterweise die SVP vor allem stark gewonnen hat.
Was ich spannend finde, es ist noch eine Frauenwahl in einem anderen Sinn. Meine These ist, dass das desaströse Abschneiden der SVP-Kandidaten vor allem auch auf die WählerInnen zurückzuführen ist. Also ganz krass war es im Aargau. Dort haben sich Ständeratskandidatinnen von 4 Parteien nachher für die 5. Kandidatin, nämlich für Marianne Binder, ausgesprochen. Natürlich hat wahrscheinlich die Vereinte Linke im Aargau Marianne Binder gewählt und auch in Zürich Tiana Moser. Aber in den linken Parteien sind die Frauen sowieso die Wählerinnen stärker. Es gibt mehr Wählerinnen von linken Parteien als Wähler. Und die treibenden Kräfte sind ganz stark auch Politikerinnen von diesen Parteien gewesen, die sich für die eingemieteten Kandidaturen ausgesprochen haben, wie du das gesagt hast. Eben im Aargau habe ich gesagt, 4 Ständeratskandidatinnen, die sich dann für Marianne Binder aussprechen. In Zürich, wo sich zum Beispiel auch die FDP-Frauen nicht festlegen, in dem Sinn auch, also keine Stimmfreigabe beschlüssen, in dem Sinn auch der Tiana Moser den Weg bereitet, ein Stück weit, im Unterschied zu ihrer Mutterpartei, die sich für den Rutz ausspricht. Also ich glaube, die Wahl von der Moser, vom Stocker, von der Roth, von der Binder, da sind nicht nur Frauen, die die gewählt haben, aber sie sind sicher ein sehr starker Anteil an dem Erfolg von diesen Mitte- und linken Kandidaturen.
Speziell ist ja, wenn du die Frauen im Aargau ansprichst, Markus, dass es jetzt unter den Frauen im Aargau offenbar auch recht spezielle Erwartungen gibt, um es mal so zu sagen. Gabriela Sutter hat relativ kurz nach der Wahl von der Marianne Binder twittert, sie sei auch dank der Linken gewählt worden, dank den vereinten Stimmen von Mitte links. Sie soll dann bei ihren Entscheid im Ständerat an das denken.
Und das findest du daneben?
Das finde ich recht speziell, ja, weil sie hat ja, also gewählt worden ist keine Linke, sondern eine Mittevertreterin. Und klar, man schließt Allianzen vor den Wahlen, aber das ist nicht ein Versprechen, dass man nachher mit den Allianzpartnern genau die gleichen politischen Positionen teilt. Das ist ein bisschen ein komisches Verständnis von so einer Wahl.
Wenn wir es schon von Abstimmen haben im Ständerat, wie sieht es denn aus? Jetzt sind ja alle Plätze besetzt, es sind mehr Frauen als sonst. Was kann man sonst sagen über die Zusammensetzung vom Ständerat? Ist er eher link geworden, eher rechter? Was ist dort zu erwarten?
Ja, ich würde sagen, es ist ein minimer Linksrutsch. Die SP hat ein bisschen gewonnen, die Grünen haben ein bisschen verloren. Also das egalisiert sich gerade, die Gewinne und die Verluste von SP und Grünen. Gleichzeitig haben wir jetzt aber eine Vertreterin von der Grünen-Liberalen, die Einzug hält in den Ständerat, die einen bisherigen FDP-Ständerat ablöst. Und dann hat die Mitte-Partei zugelegt, wo hingegen FDP und SVP verlieren. Also es ist ein...
Aber mit eher konservativen Kandidaturen, oder?
Ja, wenn man so will schon. Allerdings ist Marianne Binder natürlich trotz allem weniger weit rechts stehend, als das jetzt zum Beispiel ihre Gegenkandidat im Aargau gewesen wäre, der Benjamin Gietzendaner, der versucht hat, den SVP-Sitz zu verteidigen und das nicht geschafft hat. Also es kursiert ja der Ausdruck vom Linksrutschli. Ich glaube, das trifft es noch relativ gut.
Ich würde es eher ein Mitte-Rutschli nennen, weil die Linke ist genau gleich stark wie vorher. Die Grünen verlieren 2 Sitze, die SP gewinnt 2 Sitze, aber die Mitte ist stärker. Da ist die Mitte, also die Mitte-Partei gewinnt 1 Sitz, GLP, auch eine zentristische Partei, gewinnt 1 Sitz und der Mauro Boccia von Genf, vom MCG, ist auch ein eher mittiger Politiker. Also die Mitte gewinnt 3 Sitze und auf der anderen Seite verliert die SVP-Fraktion 2 und die FDP 1 Sitz. Also was wirklich gestärkt worden ist, ist das ganze zentristische Lager. Darum würde ich sagen, es ist ein Mitte-Rutschli.
Ich bin im Team Markus, weil tatsächlich, eben, was du gesagt hast, Fabian, mit dem Ausgleich auf linker Seite und also vielleicht noch ein bisschen mit dem MCG-Vertreter Mauro Boccia, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen eine Blackbox, wie er sich dann auf nationaler Ebene wird verhalten. Du hast ihn jetzt der Mitte zugeordnet, auch weil es sein Wunsch gewesen wäre, in der Mitte-Fraktion oder in der Mitte-Gruppe im Ständerat zu politisieren. Ich glaube trotzdem, dass es da bei ihm jetzt im Unterschied zum Minder, wo ja dann irgendwann einfach sehr festgefahren war auf die einen Themen, also der Thomas Minder, der jetzt abgewählt wurde, der parteilos war, was am Anfang auch nicht so klar war, wie er sich ganz genau wird positionieren, wo dann aber in die SAP-Fraktion gegangen ist, glaube ich, dass es bei ihm schon noch so ein bisschen überraschende Komponenten könnte innehaben.
Wenn wir es ein bisschen allgemeiner werden, du hast schon die FDP erwähnt, Markus, und die ganzen Wahlen anschauen, kann man sagen, dass neben den Grünen, die ja jetzt offensichtlich die grossen Wahlverlierer sind, bald, also Glättli ist bald nicht mehr Präsident, dass neben den Grünen die FDP die grosse Wahlverliererin ist?
sie ist in doppeltem Sinn eigentlich die Wahlverliererin, oder? Sie hat einerseits eingebüßt an Wähleranteil, nicht jetzt wahnsinnig dramatisch, aber gleich, sie hat verloren, sie hat Sitz eingebüßt, jetzt eben im Ständerat. Und sie hat aber, wie soll man dem sagen, sie hat vor allem auch die Erwartungsschlacht natürlich verloren. Sie hat sich im Vorfeld sehr viel erfreuliche Prognosen und Umfragen dürfen zu Gemüte führen, die ihr einen Sieg vorausgesagt haben. Die Grünen, bei denen hat man schon früh gesagt, das wird schief gehen in dieser Wahl, die werden verlieren. Bei der FDP ist man vom Gegenteil ausgegangen. Insofern ja, ist das natürlich wie so eine doppelte Niederlage, oder wenn man entgegen der Prognosen dann letzten Endes die Wahlen verliert. Die FDP, in meinem Namen werden gerade noch mehr über sie reden, dass ihr Verhalten jetzt vor allem auch bei diesen Ständeratswahlen, bei diesen zweiten Wahlgängen, das wirft natürlich sehr viel Diskussionsbedarf auf. Also ein Stück weit, würde ich sagen, ist die Niederlage hausgemacht gewesen. Also man hat da wahnsinnig schnell auch Vorfälle gegeben, oder? Also man hat reihenweise Kandidaturen zurückgezogen, die im ersten Wahlgang nicht so super gut abgeschnitten haben. Und dann hat man gesagt, jetzt suchen wir uns zurück, jetzt unterstützen wir die SVP. Also das Muster hat sich durch mehrere Kantone durchgezogen. Und ich möchte mal sagen, das hätte man so gerne nicht unbedingt können voraussehen, dass das so laufen wird, dass da so wenig Kampfgeist, so wenig Machtbewusstsein auch rum ist auf Seite von dieser Partei, die doch mal der ganze Bundesstaat regiert hat im 19. Jahrhundert, dass sie sich jetzt da wirklich in Staub wirft. Und das erklärt bis zu einem gewissen Grad aus meiner Sicht auch so das Auseinanderdriften von Prognosen und Resultaten jetzt bei den Freisinnigen.
Ich bin mit dem Fabian sehr einig im ersten Teil von seiner Aussage, dass die FDP wirklich neben den Grünen die grosse Wahlverliererin ist. Gerade auch das Argument mit dem Erwartungs- und Realität, der Gap, den es da gibt, da bin ich völlig einverstanden. Ich bin einen Punkt nicht ganz einverstanden. Man kann sagen, sie hat wenig Kampfgeist gezeigt für den zweiten Wahlgang. Ich glaube aber persönlich, sie hätte in keinem Kanton den Sitz können machen, auch wenn ihre Leute im Rennen bleiben werden. Also die Regine Sauter, die Schaffhauser-Kandidatin Nina Scherer oder auch der Solothurner-Kandidat Remo Ankli. Ich sehe kein Szenario, wie der hätte gewinnen können. Die haben so schlecht abgeschnitten im ersten Wahlgang. Alle, ich hätte kein Szenario gesehen, wo die hätten können, den Sitz machen. Für mich ist das Problem weniger der Rückzug von diesen Kandidaturen als die Art und Weise, wie sich die FDP rein rhetorisch und von der Positionierung her und von den Unterstützungsbeschlüssen her sehr stark ins SVP-Lager so als Juniorpartner von der SVP positioniert hat in dem zweiten Wahlgang. Ich sehe es weniger ein Fehler, dass sie die Sitz irgend auf irgendeine Geissart noch hätten können machen, als dass sie ohne Not sich sehr stark eine Art an die SVP angelehnt haben.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu verengt denkt, oder? Ich sehe das, wenn wir jetzt mal Zürich als Beispiel nehmen, ich sehe das schon auch so, dass Regine Sauter einen schweren Stand hatte. Ich meine, das wäre jetzt auch der SVP-Basis fast nicht zu vermitteln gewesen, oder dass man ihr sagt, wir ziehen den Gregor Rutz, der deutlich stärker abgeschnitten hat im ersten Wahlgang, den ziehen wir jetzt zurück und wir erwarten von euch, dass er stattdessen die FDP-Kandidatin unterstützt. Man hätte da wahrscheinlich anders müssen vorgehen, oder? Man hätte wahrscheinlich müssen die Regine Sauter zurückziehen und eine andere starke Figur, beispielsweise der Beat Walti, als Kandidat für den zweiten Wahlgang lancieren. Ich denke, da wäre es, wenn jetzt da die rechtsbürgerlichen Parteien wirklich einen funktionierenden Pakt hätten können schmieden, dann hätte das noch können funktionieren. Aber eben das machiavellistische Gespür für die Macht, das ist der FDP völlig abgegangen jetzt bei diesen Wahlen.
In diesem Zusammenhang finde ich besonders bemerkenswert, wie flatterhaft jetzt da die Auftritte und Analysen und Strategien sind. Also, dass man jetzt nach dieser verlorenen Wahl aus Sicht FDP jetzt im Kanton Zürich zum Beispiel plötzlich sagt, oder wirtschaftsnähe Verbände sagen, also wenn es das nächste Mal so ist, dann darf man einen SVPler gar nicht mehr zulassen, weil es ist ja klar, dass der in so einer Situation keine Chance hat. Das ist ja, also als hätte man es schon immer gewusst. Dabei waren es gerade die Verbände, die das mehr oder weniger besiegelt haben, dass man den Rutz portiert und nicht das Auto. Also ich finde das fast noch verheerender aus Sicht der FDP, dass man jetzt im Nachhinein nicht einfach sagt, das ist die Strategie gewesen und das ist unser Profil und so machen wir es, sondern plötzlich ist, ah, nein, SVP haben wir noch nie etwas davon wissen und wir kommen da eigentlich auch alle drauf. Also man hat so ein bisschen das Gefühl von einer völligen Orientierungslosigkeit, wenn man dem zuschaut und zulässt.
Ich muss sagen, bei diesen Wahlen, etwas von dem, was mich am meisten verblüfft hat, ist wirklich der mangelnde Machtinstinkt, den die FDP hatte. So das mangelnde Gespür für Taktik, das ist schon fast eine Kunst. In was für einem desolaten Zustand die einzelnen, man das Gefühl hat, die Partei insgesamt ist und wie das Zusammenspiel zwischen den Kantonalsektionen und den Zentralen nicht gestimmt hat. Das ist ja etwas, wo der Thierry Burkhardt in seinem Frust kurz nach den Wahlen seinem Frust ein bisschen Ausdruck gegeben hat und gesagt hat, er strebe jetzt eine stärkere Zentralisierung an. Ich kann das sehr gut nachvollziehen im Vergleich zu anderen Parteien und namentlich im Vergleich zu den Parteien, die gewonnen haben. Ist die FDP wirklich von der Zentrale her nicht durchgedrungen mit einer Strategie?
Das ist für mich übrigens ein anderer ganz, ganz bemerkenswerter Faktor in diesen Wahlen. Die unglaubliche Disziplin und Geschlossenheit vom Mitte-Links-Lager. Also, ich habe jetzt doch schon einige Wahlen in der Vergangenheit erlebt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich Mitte-Links jetzt gerade in der zweiten Wahlgang für Ständeratswahlen so geschlossen und diszipliniert auf eine Kandidatur können einigen und dann eben im Fall vom Kanton Aargau zum Beispiel auf Marianne Binder, wo also weiss Gott kein Linke ist, also weiss Gott nicht, oder? Und das hat der Linke, denke ich mir, einiges abverlangt, oder? Zum Frau Binder wählen, wo, ich sage jetzt gerade mal so ein Migrationsthema, eine Hardlinerin ist. Ich weiß nicht, wie ihr sie wahrnehmt, aber ich nehme sie ganz klar als Hardlinerin wahr, oder? Aber man hat trotzdem gesagt, sie ist das geringere Übel als der SVP-Kandidat, also unterstützen wir sie voll, oder? Und das kann man sagen, das ist durchaus eine strategische Leistung, denke ich mir, vor SP-Führung, wo das ganz offensichtlich gepusht hat, dass man die Geschlossenheit an den Tag legt und so doch zumindest ganz sicher einen Sieg von der Rechtsbürgerlichen können verhindern.
Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man Leute, die am rechten Flügel von Parteien stehen, als Hardliner bezeichnet. Sie ist einfach am rechten Flügel von der Mitte-Partei. Ich glaube, das macht sie noch nicht primär zur Hardlinerin. Aber es ist, wie du sagst, Fabian, das ist total erstaunlich zu beobachten, wie glaub schon am Tag 1 nach dem ersten Wahlgang alle Linken gefunden haben, mal jetzt muss man die Marianne Binder wählen. Das habe ich sehr überraschend und interessant gefunden.
Komm, wir bleiben noch kurz bei der FDP. Raffaella, wenn du sagst, dass der Thierry Burkhardt gemerkt hat, das hat das Ganze vielleicht besser zentralisieren müssen, hat das nicht selber vorher überlegen? Oder anders gefragt, ist nicht er das Problem?
Also, man muss sagen, der Thierry Burkhardt ist jetzt seit 2 Jahren in diesem Amt. Das ist sehr schwierig. Das war von Anfang an klar, dass man 2 Jahre vor den Wahlen jetzt irgendwie das Ruder nicht noch voll umreissen kann. Und dann glaube ich schon, dass sie in dieser Zeit, also sein erweitertes Präsidium, sehr viel auch Strukturarbeit geleistet haben. Aber das ist eine Sisyphus-Arbeit, wenn dort Strukturen nicht so ausgerichtet sind, wie es im Jahr 2023 halt müsste sein. Ich meine, die Welt und die Politik und die Parteien und wie das funktioniert, auch im Zusammengehen mit den Medien und so weiter. Es hat sich alles sehr verändert, das ist sehr anspruchsvoll geworden und ich glaube einfach, dass das wie so einer der hauptstrukturellen Faktoren ist, dass die FDP nicht eine national geschlossene Strategie hat, wie sie sich jetzt in diesen Wahlen möchte positionieren, wie sie strategisch möchte vorgehen. Und ein wichtiger Faktor, der da sicher noch dahinter steckt, tiefer liegt, ist das unklärte Verhältnis zur SVP. Sind die internen Streitigkeiten zur Frage, wie die FDP zu der SVP soll stehen, ob man sagt, man will einen geschlossenen Bürgerblock haben, ob man sagt, es ist im wirtschafts- und finanzpolitischen Bereich so wichtig, dass man dort Mehrheiten hat, dass man sich auf der ganzen Linie mit der SVP zusammentut, oder ob man sagt, man versteht sich auch als Kraft von der erweiterten Mitte. Das habe ich übrigens sehr interessant gefunden. Die Regine Salter, wo mir auf einem Podium gesagt hat, wo ich sie gefragt habe, eben wie die erweiterte Mitte zusammenarbeiten sollte, so fast merklich die Nase gerümpft hat und gefunden hat, FDP, das ist doch nicht erweiterte Mitte, die steht irgendwo ganz anders, viel rechter. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man kleinreden und das ist vor den Wahlen auch tatsächlich so ein bisschen marginalisiert worden, aber das ist ein grundlegendes Problem, das hat sich jetzt auch gezeigt, gerade zum Beispiel in Zürich eben mit dem Ausscheren von der FDP-Frauen zum Beispiel, wo sicher am Linken linkeren Flügel politisieren. Es hat sich auch gezeigt bei dem extrem knappen Ergebnis zugunsten von der Listenverbindung mit der SVP, dass da wirklich etwas brach liegt und dass die FDP müsste in Zukunft für so wichtige strategische Entscheidungen, wie geht man mit der SVP zusammen oder nicht bei den Wahlen, dass sie viel solidere Mehrheiten müssten haben für das.
Ich bin fast mit allem einverstanden, was ihr sagt. Zwei Punkte zur Ehrenrettung jetzt auch von Thierry Burkhard. Er hat, einerseits kann man auch sagen, es zeigt auch von einem gewissen Liberalismus, dass man der Kantonalpartei eine gewisse Freiheit noch lässt, anders als in den meisten anderen Parteien. Das ist, mag zwar nicht mehr wahnsinnig erfolgsversprechend sein heute, aber es ist irgendwo auch noch ein bisschen ehrenhaft. Das wäre mein erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, die FDP hat auch darunter gelitten, dass sie einen ziemlich abgebrühten Gegenspieler hatten, nämlich den Gerhard Pfister von der Mitte. Wo, also die FDP, das haben sie immer wieder gesagt, ja, wir hätten ja lieber Listenverbindungen zum Teil auch mit der Mitte gemacht. Die hat das nicht wollen, dann ist uns nur noch die SVP geblieben. Wir hätten zum Teil lieber, hätten sie so ausgewogene Listenverbindungen gemacht, also SVP, FDP und Mitte. Das hat die Mitte auch nicht wollen. Und darum ist uns nichts mehr anders übrig geblieben. Und ich glaube nicht, dass der Pfister seinen Leuten verboten hat, mit der FDP eine Listenverbindung zu machen, wie das zum Teil kolportiert worden ist. Aber er, der Gerhard Pfister und andere Leute in seiner Partei, sie sehen die FDP als ihren wichtigsten Gegner. Sie wissen, dass selten ist, dass beide Parteien gewinnen. Entweder ist es die FDP oder die Mitte. Und darum haben sie sehr gezielt in diesen Wahlen auch gegen die FDP gespielt. Die Mitte hat viel stärker strategisch gegen die FDP gespielt als gegen die SVP oder gegen die SP. Und da hat er wirklich Mitte und der Gerhard Pfister haben die FDP ein bisschen in eine Ecke gedrängt in dieser Partei, wo dann die FDP aus meiner Sicht falsch reagiert hat. Sie hätten müssen sagen, okay, wir sind allein, wir bleiben zum Teil allein aufs Risiko, dass wir den einen oder anderen Sitz verlieren. Ihren Fehler war dann, dass sie sich vom Pfister letztlich in den Schoss von der SVP haben lassen drücken. Und ich glaube, das ist ein weiterer Grund für ihre Probleme, dass der Pfister wirklich ein Powerplay gespielt hat, eben mit dieser Listenverbindung, aber auch rhetorisch und sein historischer Erzfeind in diesen Wahlen zumindest wirklich in Ecken gedrückt hat.
Ich würde auch gerne vielleicht noch eine Klammer auftun, was vielleicht mal eine eigene Untersuchung wert wäre. Oder ich weiß gar nicht, ob sich das untersuchen lässt, wahrscheinlich nicht. Aber was ich da interessant fände, wäre der Einfluss von, ich sage einmal, rechtskonservativen Publizistik. Weil von dieser Seite her ist der Druck auf die FDP, dass sie sich muss mit der SVP zusammentun muss, wahnsinnig gross gewesen. Also am eindrücklichsten habe ich das bei der NZZ gefunden. Die NZZ hat noch am Wahlsonntag vom 22. Oktober, nachdem man gesehen hat, dass Regina Sauter jetzt ein bisschen unter Erwartung abgeschnitten hat, hier als Ständeratskandidatin in Zürich, hat sie gefordert, jetzt muss die FDP die Regina Sauter zurückziehen und voll der SVP-Kandidat Gregor Rutz unterstützen. Also man muss sich das mal vorstellen, die FDP-Zeitung schlechthin in der Schweiz, oder? Die NZZ fordert noch am Wahlsonntag die FDP zur Kapitulation auf und sich der SVP an die Brust zu werfen. Das habe ich das markanteste Beispiel gefunden, aber es gibt auch andere Beispiele von rechtskonservativen Publizisten, Publikationen, die gefunden haben, es gibt nur eins für die FDP, ihr müsst mit der SVP, ihr müsst zeigen, dass ihr bürgerlich seid. Und ich sage, man dürfte den Einfluss von uns Medien nicht überschätzen, wir dürfen aber auch nicht unterschätzen. Ich könnte mir eben schon vorstellen, dass sich da der eine oder andere in der FDP auch ein bisschen treiben lassen hat von diesen Stimmen.
Was ja besonders interessant ist, weil man aus der Wahlforschung eigentlich weiss, dass es sehr wenig Leute gibt, die von der FDP zu der SVP wechseln. Also für sehr viele Leute, wo die SVP wählen, heisst es entweder SVP oder ich gehe nicht wählen. Das ist das, wo eigentlich Erhebungen immer wieder zeigen. Und dass man da sich eben dann, so du hast gesagt, sich in Staub wirft vor der SVP, jetzt aus Sicht der FDP, finde ich darum strategisch schon noch bemerkenswert.
Fabian, ich, in dem Punkt mit der rechten Publizistik bin ich völlig mit dir einverstanden. Also du hast die zweite Akteur nicht genannt, den Nebelspalter, der ja ein Nischenmedium ist, aber der Chefredakteur, der Markus Somm, ist ja selber Freisinniger. Und er hat ja sich schon vor Jahren für einen Freisinn blocherscher Prägung ausgesprochen. Und ich habe auch schon aus Gesprächen, oder, die gehen so weit, zum Teil mit ihrer Kritik, dass sie einzelne Leute so persönlich angreifen, einzelne freisinnige Politiker denen irgendwie das Recht absprechen, sich überhaupt FDPler zu nennen und so weiter. Und das spürt man in Gesprächen auch mit den FDP-Leuten schon immer wieder. Sie lassen sich ein bisschen schon auch beeindrucken von diesen Stimmen, oder? Und haben dann das Gefühl, ja, wenn die uns dann in linke Ecke stellen, dann wählt uns eh niemand. Wir müssen aufpassen, dass wir ja nicht irgendwie zu fest links gehen oder uns links positionieren. Und diesen Faktor halte ich auch für wesentlich, wie du das siehst, als weiterer Grund.
Druck von rechts, Druck von Gerrit Pfister, miese Strukturen. Wie geht es jetzt weiter mit der FDP?
Ich habe diese Woche auch in einem Kommentar die FDP recht stark kritisiert. Ich habe eigentlich das Gefühl, der Thierry Burkhardt würde viel Qualitäten mitbringen, die einen erfolgreichen Parteichef ausmachen. Der ist rhetorisch überdurchschnittlich für einen Schweizer Politiker. Und er hat, finde ich, auch in gewissen Themen durchaus geschafft, eine eigenständige Linie zu fahren, zum Beispiel in dieser ganzen Sicherheitspolitik. Wenn jetzt um das herum all die Defizite, die wir jetzt aufgezählt haben, also die organisatorischen und auch so die Abgrenzung, wo sie nur gegen links gemacht haben und nicht gegen rechts, wenn sie das wieder würden anbringen, sehe ich schon, dass da vielleicht mindestens eine Stabilisierung sollte möglich sein. Aber vielleicht sehen die das pessimistischer als ich.
Es gibt halt eine Schwierigkeit für die Partei, die sich nicht einfach lösen lässt mit mehr rechts oder mehr links. Und zwar ist das, dass ihr Verständnis ja ist, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung. Und das ist einfach etwas, was im Moment nicht wahnsinnig populär zu sein scheint. Wir haben da an anderer Stelle auch schon über das geredet. Es gibt auch Untersuchungen, die wirklich über lange, lange Jahre gefragt haben, die Leute, wenn da mehr Märkte oder mehr Staat. Und im Moment ist einfach die Mode so ein bisschen mehr Staat. Das ist vielleicht jetzt nach der Pandemie noch extremer, wo so viele Firmen müssen gerettet werden vom Staat und so weiter. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht einfach, sich für die FDP auf diesen verschiedenen politischen Achsen zu positionieren. Weil wenn sie diese Karte spielen wollen, haben sie dort vielleicht mehr ein Leistungsmerkmal, aber es funktioniert nicht. Und wenn sie der Sicherheits- oder Migrationspolitik halt eben zum Beispiel rechte Positionen einnehmen, dann sind sie dann wieder sehr näher der SVP, die dann für die Wähler eben halt dann vielleicht gleich wieder das Original ist und dann wählt man die.
Also ich traue dem Thierry Burkhardt viel zu. Ich finde, er hat als Figur, als Parteipräsident, als Politiker, er hat eben den Machtinstinkt, den ich vorher gesagt habe, lässt die Partei missen. Klar, jetzt kann man sagen, er könnte ja das initiieren als Präsident, aber eben, ich habe es vorher gesagt, er hat nicht so einen langen Vorlauf gehabt vor diesen Wahlen. Ich fände es von dem her gesehen ein falscher Schluss, sollte er sich jetzt überlegen, um zurückzutreten in einem halben Jahr oder so. Weil ich doch glaube, dass eben die Partei, wie ihr alle auch schon gesagt habt, durchaus noch ein gewisses Potenzial hat. Aber tatsächlich, wie Jacqueline gesagt hat, kommt erschwerend im Moment halt Themenkonjunktur dazu. Es hat eine Sotomo-Auswertung gegeben, die ich gefunden habe, hat sehr interessante Befunde gehabt. Sie hat gezeigt, dass im Vergleich zu 2019 bei diesen Wahlen Themenbereich, der Themenkreis Soziales mit Abstand am wichtigsten war, hat auch eine steile Kurve können verzeichnen im Vergleich zu 2019. Das heisst, es ist den Leuten viel wichtiger geworden, sogar wichtiger als Migration. Und man sagt ja, die SVP hat vor allem wegen Migrationsthema die Wahlen gewonnen. Und dann haben sich die Leute, also die befragt worden sind, auch noch können dazu äußern, was für sie die wichtigsten Prioritäten für das neue Parlament sind. Also welche Themen und Probleme das neue Parlament soll vordringlich angehen. Und da hat es auf der vordersten Positionen, also ganz zuvorderst, sind es Massnahmen gegen Kostensteigerung im Gesundheitswesen und dann auf Platz 3 die Entlastung bei Prämien, Platz 6 Renten erhöhen, Platz 7 Mietpreiskontrolle und Bremse. Ich denke, das erklärt, warum die SP thematisch, inhaltlich einen guten Lauf gehabt und weiterhin dürfte haben, weil das sind jetzt einfach die virulenten Themen in der Bevölkerung, wo die Leute einen hohen Problemdruck wahrnehmen. Hingegen für die FDP ist das natürlich schwierig. Die FDP, die sich auf Eigenverantwortung sehr stark beruft, wo den Leuten beliebt macht, dass man länger arbeiten soll und so weiter. Das ist so ein bisschen anzyklisch im Moment.
Ich würde noch gerne einen Sprung weit, weit in die Vergangenheit machen, nämlich zu den Nationalratswahlen 1987. Bei diesen Wahlen hat die SP 4,4% Wähleranteil verloren. Also das ist ein riesiger Verlust für Schweizer Verhältnisse. So viel hat bei diesen Wahlen keine Partei verloren, auch die Grünen nicht. Also es war wirklich eine katastrophische Niederlage gewesen, dort für die SP. Parteipräsident der SP war Helmut Hubacher gewesen. es hat niemand, wenn ich da nicht völlig fehlgehe, jetzt mit meiner historischen Diagnose, es hat damals niemand den Rücktritt von Helmut Hubacher gefordert. Also er ist nicht ansatzweise unter Druck geraten. Es war völlig anerkannt gewesen, dass er eine von der ganz starken Figuren der Schweizer Politik war. Also das beurteilt man auch heute im Rückblick noch so. Und die Vorstellung, dass ein Parteipräsident die persönliche Verantwortung für eine Niederlage trägt oder dass es das alleinige Verdienst ist vom Parteipräsident, wenn eine Wahl gewonnen wird. Der Helmut Hubacher hat die anderen Jahren auch Wahlen gewonnen mit der SP. Die möchte ich sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Phänomen vor neuerer Zeit. Also ich glaube, Problem von der FDP, die sind struktureller Natur. Ich finde, Jacqueline hat das sehr gut zusammengefasst vorher. Und das ist nicht primär das Problem von Thierry Burkhardt oder das Problem von Petra Gössi oder von all diesen Persönlichkeiten, die die FDP präsidiert haben in den letzten Jahren. Ich glaube, das wird schwierig sein für die FDP, sich aus dieser politischen Falle. Ich glaube, du, Markus, hast in deiner Analyse eine Falle genannt, um sich aus dem heraus zu manövrieren.
Das ist ja nicht so, dass Thierry Burkhardt für euch besonders hart unter Druck gekommen wäre, wenn wir jetzt zugelassen haben. Und auch so als teilnehmende Beobachter, die kennen mich, ich bin der neutrale Moderator. Aber wenn man sich überlegt, wie die offensichtliche Wahlsiegerin SP, wie kritisch ihr mit ihr umgegangen seid und wie wahnsinnig pfleglich ihr jetzt mit der FDP umgegangen seid, die eindeutig die Wahl verloren hat, muss ich schon sagen, gibt es da nicht ein gewisses Missverhältnis? Jetzt soll alle die Hände aufstrecken. Markus?
Also das stimmt jetzt überhaupt nicht, Philipp. Also erstens mal habe ich einen Kommentar geschrieben in der Zeitung, wo ich eben gesagt, die FDP ist in der Falle und sie macht es nur noch schlimmer. Die Falle ist das, was Jacqueline erzählt hat, die Positionierungsproblem, ein Problem, das sie nicht lösen kann, das ihr massiv schadet. Und wie sich es immer schlimmer macht, das haben wir vorher alles benannt, wie sie viel zu fest in Schoß von der SVP gegangen ist, mit den Listenverbindungen, mit dem Andreas Glarner. Ich habe das schon mal gesagt da. Das ist wahrscheinlich der grösste einzelne taktische Fehler in diesen ganzen Wahlen von jeder Partei und jedem Kandidat ist der Entscheid von der Parteileitung von der FDP Aargau mit dem Andreas Glarner am Scharfmacher der Nation eine Listenverbindung zu machen. Und das hat dieser Partei bis auf Genf geschaut, bis ins Dessin geschaut, weil die ganzen Schweizer Medien zu Recht über die Listenverbindung geschrieben haben. Sie haben massive taktische Fehler gemacht. Aber der Punkt ist, man kann am Thierry Burkhardt vorwerfen, dass er es nicht geschafft hat, den Fehler, der notabene im Heimkanton passiert ist, zu verhindern. Da bin ich einverstanden, aber ich glaube nicht, dass sich das Problem löst, wenn ein anderer... Also wir haben jetzt zwei Präsidenten gehabt, die recht unterschiedlich gewinkelt sind. Petra Gössi vor 4 Jahren politisch, Thierry Burkhardt jetzt. Sie haben beide verloren. Ich glaube nicht, dass ein Präsidentenwechsel die Partei rettet. Da bin ich mit dem Fabian hundertprozentig einverstanden.
Wird man sonst nicht widersprechen? Oder ist quasi der Markus euch ein Absender gewesen? Alle schweigen. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Gesamtbilanz. Die Wahlen sind fertig. Was haben wir für Wahlen erlebt?
Einerseits haben wir jetzt gerade mit diesen Ständeratswahlen eben hat es nochmal eine kleine Korrektur gegeben zu dem, was wir bei den Nationalratswahlen gesehen haben, in dem die SP stärker abgeschnitten haben. Unterm Strich eben sind die SVP und die SP die gewonnen haben, was man wieder als Tendenz zu der Polarisierung auch könnte auslegen und was dann wiederum interessant ist, weil es eben halt nicht nur die zwei Pole gibt, sondern weil es einen gibt, der ganz stark von dem profitiert oder das auch für sich benutzt. Der Gerhard Pfister, Mitte-Präsident, der immer von einem dritten Pol redet, wo das jetzt auch wieder in einem NZZ-Interview gerade gemacht hat, wo gesagt hat, eben der Bürgerblock, was man gegeben hat, der funktioniert ja schon lange nicht mehr. Darum können wir nicht einfach geschlossen mit der SVP und der FDP stimmen, sondern wir sind quasi eine eigenständige Kraft. Und ich glaube, das ist einfach eine Dynamik, die sich jetzt noch verstärkt durch all das, was wir vorher gesagt haben. Durch das, wie jetzt die FDP reagiert auf das Ganze, steht der Gerhard Pfister immer stärker und stärker da und kann die Position einfach nochmal stärker ausspielen.
Also wir haben ja gesagt, die SP ist eine von den Wahlsiegerinnen, Mitte ist von den Wahlsiegerinnen, über die SVP haben wir noch nicht gross geredet, oder? Und bei ihr, das muss man schon daran erinnern, sie haben am 22. Oktober 9 Sitze gewonnen. Ihre Fraktion wird noch mehr wachsen, weil da noch ein zusätzlicher EDUler dazukommt, 2 zusätzliche MC-Schäler, also ihre Fraktion, die wächst um 12 Sitze mindestens. Das ist wirklich viel. Und mit dem kontrastiert halt wirklich die Niederlage, die klare Niederlage, wo sie jetzt im Ständerat einmal mehr eingefahren haben. Und es zeigt sich einfach einmal mehr, dass man in der Schweiz halt mit der harten, auch polarisierten Position zwar Proporzwahlen gewinnt, aber halt Majorzwahlen verliert. Und darum ist es für die SVP am Schluss jetzt trotz ihrem grossen Wahlsieg am 22. Oktober halt ein sehr durchzogenes Resultat.
Also ich glaube, man kann sagen, das Verhältnis von National- und Ständerat wird sich ein bisschen neu justieren. Oder? Wir haben in dieser Legislatur ist der Ständerat ein ganz klares konservatives Gremium im Vergleich mit dem Nationalrat, wo die ökonahen Kräfte eine wichtige Rolle gespielt haben. Die sind jetzt ein bisschen geschwächt worden in neuer Zusammensetzung. Wohingegen eben, wir haben den Ständerat, wo es je nach Auslegung links oder Mitte Rütschli oder beides gegeben hat. Das heisst, die zwei Kammern, die werden wie in eine neue Balance geraten müssen. Also wir werden vielleicht wieder eher ein bisschen die Situation haben, die wir in früheren Legislaturen hatten, wo der Ständerat die progressiver Kraft war als der Nationalrat, wo ja, der Markus schüttelt den Kopf, das könnt ihr nicht sehen, aber ich bin mir auch noch nicht so sicher bei dieser Prognose. Wir haben jetzt gemerkt, mit Prognosen sollten wir vorsichtig sein, aber ich glaube, also die eindeutige Bipolarität, die wir jetzt in dieser letzten Legislatur hatten, mit dem Nationalrat, der tendenziell auf die Tube gedrückt hat, so bei progressiven Projekten, der Ständerat, der fest auf Bremse gestanden ist, das wird sich neu justieren.
Also ich habe innerlich den Kopf geschüttelt, Fabian, wo du am Reden gewesen bist, weil ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man aufgrund von der neuen Zusammensetzung sowohl parteipolitisch als auch, und das spielt ja im Ständerat eine viel, viel größere Rolle als im Nationalrat, als auch von den Persönlichkeiten von den Gewählten her, glaube ich nicht, dass das wird ein progressiverer, linkerer Ständerat sein im Vergleich zum Nationalrat, sondern ich glaube im Gegenteil, ich würde jetzt so Thesen wagen, dass die beiden Räte so ein bisschen im Gleichschritt könnten oder mehr im Gleichschritt könnten schwingen. So,
ja, so habe ich es auch gemeint. Vielleicht habe ich es falsch formuliert. Ich habe nicht gemeint, dass der Ständerat die linke Kammer ist, aber es wird ein bisschen eine Angleichung geben. Wahrscheinlich wird nicht mehr so ganz klar die konservative Bremse und Kraft sein. Entschuldigung für den Einwurf.
Und ihr habt vorher mehrfach die Rolle der Mitte angesprochen. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Frage sein. In der letzten Legislatur war es ja so, dass der Gerhard Pfister, der jetzt schon gewisse programmatische Vorstellungen hat, wie er in die neue Legislatur gehen will, das wird entscheidend sein, wie er seine Ständeräte wird im Griff haben. Ob es wird so sein wie in der letzten Legislatur, dass die einfach machen, wie es ihnen gerade passt. Oder ob sie sich mehr auf teilweise so parteipolitische Linien einigen, weil es für die Positionierung der Gesamtpartei wichtig ist. Ich denke da gerade an Themen im Bereich der Sozialpolitik, die im nächsten Jahr gerade sehr wichtig werden.
Ich möchte dem etwas anfügen. Wir haben ja vorher gesagt, dass Thierry Burkhardt sein Problem ist, seine Kantonalparteien einigermaßen unter Kontrolle zu behalten. Und Pendant-Problem von Gerhard Pfister ist, er hat zwar seine Kantonalparteien besser unter Kontrolle, dafür seine Ständeräte nicht, oder? Das ist wirklich, nein, also ganz ehrlich, das ist aus gross...
Und stellt sich die Frage, was verheerender ist, oder? Ja.
Nein, das ist das grosse Problem, auch am Pfister sein Plan, jetzt so einen neuen Mittepol zu etablieren, der auf Augenhöhe spielt mit der SVP und mit Rot-Grün, wird daran entweder gelingen oder scheitern, ob sie im Parlament können programmatische, klare Linie fahren. Und im letzten Legislatur hat das in mehreren Schlüsseldossiers nicht geschafft, weil die Ständeräte etwas anderes beschlossen haben als Parteimehrheit. Und das ist, finde ich, sehr spannend.
Voilà, wir kommen jetzt ganz zum Schluss und zum schmerzhaften Teil. Jacqueline, wie zufrieden bist du eigentlich mit der Wahlprognose vom Dagi?
Hey, ich habe ja sehr bewusst da nicht mitgemacht, oder? Nein, hat mir gar nicht gefragt, ob ich mitmachen will. Nein, ihr habt euch das Beste gegeben, würde ich sagen.
Jetzt wäre es vielleicht der Zeitpunkt, um sich entschuldigen, Fabian. Wir sind schon recht daneben gelegen, muss man sagen, gerade im Ständerat.
Wir sind beim Ständerat daneben gelegen, das muss man ganz klar sagen, das muss man vorbehaltlos zugeben. Wir haben der FDP einen Erfolg vorausgesagt, jetzt ist das Gegenteil eingetreten. Wir sind besser gewesen bei der Prognose für den Nationalrat und ich glaube, es hat sich wie gezeigt, dass Proporzwahlen wahrscheinlich einfach dass dort der Ausgang ein bisschen leichter vorhersehbar ist als Persönlichkeitswahlen. Also da können wahnsinnig viele Überraschungen passieren. Eben bei den Ständeratswahlen gibt es auch zweite Wahlgänge mit einer Dynamik, die im Vorfeld auch nicht immer so absehbar ist. Das ist vielleicht ein bisschen das Lehrgeld, das wir jetzt zahlen, da dafür, dass wir bei diesen Persönlichkeitswahlen, die, wie gesagt, schwer vorherzusehen sind, der Ausgang, dass wir uns da relativ dezidiert auf den FDP-Sieg festgelegt haben, der jetzt nicht eingetreten ist.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es das besser macht, aber wir sind schon das letzte Mal bei den Ständeratswahlen daneben gelegen. Und das zeigt doch jetzt in dem Trend, der sich da verfestigt, dass es halt tatsächlich, wie der Fabian gesagt hat, schwieriger ist, im Ständerat in diesen Persönlichkeitswahlen zu antizipieren, wie es nachher konkret rauskommt, vor allem eben mit diesen zweiten Wahlgängen. Ich denke nur zum Beispiel an Zürich, das war so eine knifflige Ausgangslage mit sehr vielen Top-Kandidaturen aus den verschiedenen Parteien, die gekommen sind. Tiana Angelina Moser, die irgendwie im zweiten Wahlgang 100'000 Stimmen führen macht und so Sachen. Ich meine, das sind alles Aspekte, die man nicht wirklich antizipieren kann. Wir haben auch nicht antizipiert, wie die FDP-Kandidaten alle Reihen umkehren in den Kantonen und nachher eben sich zugunsten von der SAP zurückziehen. Insofern würde ich zu unserer Entschuldigung sagen, dass sind sehr viele unberechenbarere Komponenten drin gesehen im Ständerat.
Wir machen es in 4 Jahren dann besser. Eigentlich wollte ich aufhören mit dem Willst du auch noch etwas sagen, Markus?
Ein kleiner Trost ist, dass unsere Konkurrenzzeitungen nicht besser gelegen sind. Und in 4 Jahren, ich glaube, ich habe mir eigentlich geschworen, ich mache es nicht mehr. Nach dem
wir reden dann in 4 Jahren wieder, Markus.
Ja, gell, wir haben es uns, glaube ich, schon vor 4 Jahren geschworen. Aber jetzt schwören wir es definitiv.
Eigentlich wollte ich aufhören mit dem Bundesratsticket von der SP und eine kurze Prognose von euch, aber das bringt sie offensichtlich nicht. Und darum reden wir dann am Montag mit dem Fabian Renz im Apropos über das Bundesratsticket, das am Samstag bestimmt wird von der SP und im Politbüro. Dann nächste Woche würde ich sagen. Danke fürs Mitdiskutieren. Fabian Renz, Jacqueline Büchi, Markus Häfliger, Raffaella Birrer. Bis bald. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.